Also zahlt jeder, der in Deutschland arbeitet, in die deutsche Rentenkasse? Nennt man das Rentenkasse?
Nicht. Also es gibt leider keine Lösung. Das ist das, was mich immer so frustriert.
Oh, also nach dieser Folge brauche ich wahrscheinlich erstmal 3 Tage Burnout-frei oder sowas.
Da bin ich voll bei dir, dass das ungerecht und halt gewaltvoll ist, total, ja.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format, kurz erklärt, bringen wir Beispiele aus unserem Alltag mit und wollen dich auf leicht verständliche Art mit Themen rund um Finanzen und Versicherungen vertraut machen. Das soll dich befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung. Ich bin Anja Werner, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und ich studiere nebenbei Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 11 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 9 Jahren bei Verwendo.
Hallo Helene.
Hi Anja.
Helene, ich habe immer gut zugehört in den letzten Folgen. Es sind ja immerhin jetzt schon, also heute Aufnahmetag, 36 Folgen. Und wir reden immer wieder über Rentenlücken, über den Übergang zur Rente. Kann dir das aufzählen. Wir haben da so viele Folgen, in denen es immer wieder um dieses Thema geht. Aber was ich gar nicht weiß, ist, muss ich ganz offen sagen, wie sich meine gesetzliche Rente überhaupt zusammensetzt, wie das alles funktioniert und wie viel ich am Ende bekomme und sowas. Ich habe mich nie damit befasst. Deswegen, ich finde es total oder fände es total super, wenn wir das heute mal besprechen können. Und ich wette, dass du mir dazu was erzählen kannst.
Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Das ist das, was ich so oft sage, wie man betriebsblind wird. Also für mich ist das so tägliches Brot, also all das, was ich täglich tue, dass ich das häufig gar nicht mehr hinterfrage. Aber du hast natürlich vollkommen recht. So, das sollten wir uns anschauen, um auch vielleicht viele der anderen Dinge, über die wir gesprochen haben, nochmal rund zu machen, dass wir einmal so über das gesamte Rentensystem sprechen.
Ja.
Sehr gute Idee.
Ja, lass doch mal das Rentensystem einfach grob umreißen, jetzt gleich am Anfang, weil ich weiß irgendwas über Rentenpunkte, die dann irgendwann irgendwie ausgezahlt werden. Ich weiß nicht, wie lange, ich weiß nicht, wann das beginnt, wie und so weiter. Erzähl. Hau raus.
Ja, gerne. Also wir haben in Deutschland das gesetzliche Rentensystem. Das ist ein Umlageverfahren. Das bedeutet, dass die Menschen, die heute einzahlen oder dass Menschen, die heute arbeiten und ihre Beiträge in die Rentenversicherung auszahlen, dass diese Beiträge direkt auch wieder ausgezahlt werden an die Rentnerinnen von heute. Das heißt, es wird nichts zurückgelegt. Es gibt keinen Fonds, in den irgendwas gespart wird, sondern quasi das, was heute reingeht, geht auch wieder raus. Das ist das, was man gemeinhin vielleicht schon mal gehört hat als Generationenvertrag. Also die Jungen finanzieren die Alten. Und da gibt es dann auch so Umrechnungen, wie war es 1960, 1990. Da gibt es zum Beispiel Aussagen. Da kamen zum Beispiel 1970 auf einen Rentner 5 Beitragszahler. 1990 waren es noch auf einen Rentner 2 Beitragszahler. Und ja, das ist eine ältere Darstellung. 2012 waren es auf 2 Rentner kommt 1 Beitragszahler. Oder anders gesagt, auf 1 Beitragszahler kommen 2 Rentner. Das soll so weitergehen hier in der Darstellung. Wie gesagt, die ist schon etwas älter. Sagt es 2020 kommen auf 1 Beitragszahler 4 Rentner. Wenn man sich das vorstellt, würde das bedeuten, dass mit dem, was du jetzt an Rentenversicherung heute einzahlst, das kannst du ja auf deiner Gehaltsabrechnung sehen, da wird ja ausgewiesen, wie hoch ist dein Anteil für die Rentenversicherung. Den gleichen Anteil, der da ausgewiesen wird für dich, den zahlt der Arbeitgeber nochmal. Das heißt, die Rentenversicherung ist Teil der Sozialversicherung, die gezahlt wird von Arbeitnehmern. Und der Satz beträgt 18,6% und die Hälfte davon zahlt der Arbeitnehmer und die Hälfte zahlt der Arbeitgeber. Das heißt, 9,3% von deinem Gehalt, von deinem Bruttogehalt, werden in die Rentenversicherung eingezahlt und vom Arbeitgeber wird nochmal der gleiche Anteil gezahlt. Wenn man sich das jetzt anschaut, würde das bedeuten, dass von dem, was du und dein Arbeitgeber zahlen, dass davon heute 4 Rentner ihre Rente beziehen. So, das kannst du dir vorstellen oder das kann sich jeder von euch da draußen vorstellen, wenn man sich mal anschaut, wie wenig das sein dürfte. Das reicht nicht. Das führt dazu, dass, ich habe keine konkreten Zahlen, aber 2021 waren es 110 Milliarden Euro aus Steuergeldern, die in die Rentenversicherungen gepumpt werden, weil es nicht reicht. Also, weil das, was da in die Rentenversicherung eingezahlt wird, nicht ausreicht, um die Rentnerin von heute mit ihrer Rente zu versorgen.
Zwischenfrage?
Ja.
Darf ich?
Klar.
Okay. Zahlt jeder arbeitende Mensch in Deutschland in die deutsche... Kommt das noch?
Stell die Frage zu Ende, ja.
Also zahlt jeder, der in Deutschland arbeitet, in die deutsche Rentenkasse? Nennt man das Rentenkasse?
Rentenversicherung, ja. Rentenkasse, passt.
Okay.
Das ist ein guter Punkt. Ich habe gedacht, mal gucken, ob du drauf kommst. Eben nicht. Also es zahlen in die gesetzliche Rentenversicherung nur Arbeitnehmer. Dann... Also Selbstständige per se erstmal nicht. Es gibt viele Selbstständige, die verpflichtet werden. Also es gibt die Handwerkerrolle. Also selbstständige Handwerker müssen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Wenn sie eine GmbH gründen, dann aber zum Beispiel schon wieder nicht mehr. Aber Selbstständige per se können sich aussuchen, ob sie da einzahlen wollen oder nicht. Und Beamte zahlen nicht in die Rentenversicherung ein. Beamte bekommen ihr Geld 1:1 vom Staat. Das heißt, die zahlen nichts ein und bekommen nachher eine Pension vom Staat ausbezahlt. Also da sind 100% Arbeitgeber, wenn man so will. Das ist eine ganz große Kritik am Rentensystem. Also weil logischerweise könnt ihr euch vorstellen, ist die Kritik am Rentensystem groß, weil 110 Milliarden Euro jährlich über Steuergelder ist schon auch eine Summe. Wenn man das umrechnet, zahlt also jeder Arbeitnehmer nicht 9,3% von seinem Gehalt ein, sondern deutlich mehr.
Das war aber gar nicht der Hintergrund meiner Frage. Also das ist natürlich trotzdem total wichtig, dass du es gesagt hast. Aber der Hintergrund meiner Frage ist, dass wir sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund hier aufnehmen, wo sich ja viele, viele Leute beschweren, dass das ein Riesenproblem wäre. Aber wenn wir die integrieren würden, sie würden Arbeitnehmer werden, hätten wir doch wieder mehr, die Rente mitzahlen, oder nicht?
Ja, total.
Okay, ich wollte es nur einmal verstehen und ich wollte es einmal klar machen.
Ja, guter Punkt, anderer Punkt. Da gibt es Studien zu, wie viel... Prozent der Menschen, die 2015 im Rahmen der Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen sind, schon in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen sind. Das waren, ich glaube, von letztem Jahr ist die Studie 67%. Also ja, 67% der Menschen, die gekommen sind, zahlen schon in die Rentenversicherung, in die Krankenversicherung etc. ein. Und wir sind ein fachkräftearmes Land. Also jeder meckert über den Fachkräftemangel. Man findet keine Azubis mehr. Das heißt, wir brauchen also sowohl für die Unternehmen, die Leute brauchen, als auch für den Generationenvertrag, wenn wir den denn so bestehen lassen wollen, brauchen wir mehr junge Menschen. Und da wir sie nicht produzieren, also da wir nicht mehr Kinder bekommen, müssen sie auf jeden Fall von außen kommen.
Also die größte Kritik, die ich zu dem Thema höre, ist, dass da kommen ja nur die jungen Männer. Naja, super, genau, die brauchen wir doch.
Die arbeiten doch.
Los, reinlassen, einen Job geben. Okay.
Ja, aber nochmal zu meinem Punkt. Also ja, das ist eine große Kritik. Es soll jetzt in der neuen Regierung eine Arbeitsgruppe dazu geben. Also die...
Oh, auch schon.
Das hatte ich gehört. Wer war es? Ich glaube, Karin Prien, die Arbeitsministerin, da haben sie ja... ein großes Ministerium zusammengeführt. Also die macht, glaube ich, Arbeit, Familie, Frauen und noch andere Dinge. Die hat angekündigt, dass es dazu eine Arbeitsgruppe geben soll, die sich mal damit beschäftigt, wie das denn eigentlich gehen kann. Weil ja, so wie es ist, muss man ehrlich sagen, ist unser Rentensystem kaputt. Und da geht es dann darum, sollen auch Beamte und Selbstständige verpflichtet werden, mit einzuzahlen etc. Aber bleiben wir beim heutigen Stand. Über den können wir reden. Ungelegte Eier essen wir dann später.
Ja, so ein Blick in die Zukunft finde ich trotzdem immer gut.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, es muss was getan werden. So, das System ist halt einfach kaputt. Das hält sich so nicht mehr. Aber ja, jetzt wieder zurück. Was bedeutet das denn jetzt für dich und für jeden Einzelnen da draußen?
Ja, bitte.
Also im Laufe eures Lebens oder im Laufe deines Lebens sammelst du Entgeltpunkte. Das misst sich anhand des Durchschnittsgehalts in Deutschland. Also wenn du jetzt das Durchschnittsgehalt verdienen würdest, das wären damit, ich habe es letztens nachgeguckt, ich glaube 3.500, also um die 3.500 Euro brutto.
Dann, das ist das Durchschnittsgehalt?
Ja.
Obwohl, ja, stimmt schon. Ich bin ja eine Frau, deswegen ist das für mich unnatürlich hoch. Aber ja, stimmt schon. Es gibt ja auch noch Männer, die fallen ja in den Durchschnitt auch mit rein.
Ja, genau. Also das Durchschnittsgehalt liegt bei 3.500 Euro brutto. Und wenn du das ungefähr verdienst, dann sammelst du pro Jahr einen Entgeltpunkt. Das heißt, wenn du weniger verdienst, sammelst du weniger Entgeltpunkte pro Jahr, also 0,8, 0,7 etc. Und wenn man mehr verdient, sammelt man mehr Rentenpunkte, aber auch maximal 2. Also wenn jetzt jemand 15.000 Euro im Monat verdient, dann sammelt der nicht, keine Ahnung, 5 Rentenpunkte, sondern dann sammelt der auch maximal 2 Rentenpunkte.
Und was ich jetzt fragen will, weißt du ganz sicher, was ist denn ein Rentenpunkt wert? Ich sammle hier fleißig Punkte. kann ich mir am Ende eine Teefallpfanne aussuchen wahrscheinlich.
Also wenn ich böse bin, sage ich immer, der Rentenbescheid ist das Papier nicht wert, auf dem er steht. Mhm. Weil da ausgewiesen wird, wie viele Rentenpunkte du gesammelt hast. Wie deine Rente aussehen würde, wenn du jetzt nicht mehr in die Kasse einzahlst. Also was hast du jetzt schon verdient an Rente? Und wie hoch wird deine Rente sein, wenn du den Rest deines Lebens weiterhin so verdienst und einzahlst, wie du es in den letzten 5 Jahren getan hast? Mhm. So, da steht dann quasi, was kommt an Rente raus? Dazu vielleicht noch kurz der Rentenbescheid. Genau auf der Vorderseite steht, was würdet ihr an Rente bekommen, wenn ihr weiter so einzahlt? Welche Rente habt ihr euch schon erarbeitet? Und welche Rente würdet ihr bekommen, wenn ihr erwerbsunfähig seid? Zur Erwerbsunfähigkeit könnte ich eine eigene Folge machen, aber bleiben wir bei der normalen Rente. genau, das ist quasi das Geld, was ihr bekommen würdet, wenn ihr weiterhin so verdient. Auf der zweiten Seite, auf der Rückseite, steht dann, wie viel Geld wurde schon einbezahlt für euch. Also wie viel Geld habt ihr im Laufe des Lebens und eure Arbeitgeber in die Rentenversicherung eingezahlt und wie viel Entgeltpunkte habt ihr gesammelt. Und Stand, also warum ist das Papier nicht wert? Weil das immer, also wenn man sagt, du bekommst in 40 Jahren, 30 Jahren, wenn du in Rente gehst, 2.500 Euro Rente, dann ist das unter der Bedingung, dass dann Geld da ist, was ausgezahlt werden kann. Also wie ich vorhin gesagt habe, es wird kein Geld eingezahlt, was zurückgelegt wird, so, sondern dann müssen halt genug Beitragszahler da sein, die dann Geld einzahlen, das dann an dich ausgeschüttet werden kann. So, und da wir das nicht wissen, ist das quasi auch nur eine geschätzte Hochrechnung. Ich sage immer, wenn kein Geld im Rentensystem mehr da ist, dann kann auch nichts ausgezahlt werden. Deswegen ist das da schön.
Hast dir heute einen politischen Gast mitgebracht, der uns erzählt, wie wir das jetzt bauen, weil sonst ist das ja super schade.
Das ist doch die Aufgabe von Karin Krien, die da jetzt ihre Arbeit.
Lass uns doch mal heute mal über was reden, wo wir eigentlich gar nicht wissen, was passieren
wird. Ja, ich finde das so wichtig, darüber zu reden, weil ich ganz viele KundInnen erlebe, die da mit einem falschen Sicherheitsgefühl kommen. Also zum einen, weil sie sagen, ja super, das kriege ich doch. Wo ich immer sagen muss, naja, aber nur, wenn Geld da ist. Also es ist ja nicht so, ich sag mal, bei einer Versicherung zahle ich Geld ein und dann sagen die mir am Ende, kriegst du garantiert das raus. Und das ist halt garantiert. So, das ist immer der niedrigere Wert und so, ist meistens, sieht nicht so schön aus, aber das ist halt eine Garantie. Bei der Rente gibt's keine. So, ich hab den Anspruch auf dieses Geld. Ja, aber wenn kein Geld da ist, dann ist auch mein Anspruch quasi für die Hose.
Also meine Eltern haben immer zu mir gesagt, so und so viel, das und das Rente, wenn überhaupt noch. Also ich wusste das, ich bin immer mit dieser Unsicherheit aufgewachsen. Mal sehen, ob ihr überhaupt noch was kriegt. So.
Ja, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kriegt man dann aber so einen Rentenbescheid und da steht drin, du kriegst 2.500 Euro. Da denkst du, okay, so super. Was dazu noch kommt, also neben dem, ich weiß gar nicht, ob dann Geld im Topf ist, was ausgezahlt werden kann oder wie viel dann eigentlich an Steuern oder Sozialversicherung dafür bezahlt werden muss. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt zum Thema Rentenbescheid ist das Thema Inflation, die da nämlich überhaupt nicht berücksichtigt ist. Also wenn da steht, ich kriege 2.500 Euro in 30 Jahren, das ist ein gutes Beispiel, dann haben diese 2.500 Euro in 30 Jahren aber nicht die Kaufkraft, wie sie heute haben. Man spricht davon, dass, oder man kann ausrechnen, dass bei einer Inflationsrate von 2%, so, das ist so der Zielwert für Inflation, halbiert sich innerhalb von 30 Jahren der Wert des Geldes. Das heißt, wenn da jetzt heute steht, ich kriege 2.500 Euro Rente und wir gehen von 2% Inflation aus, dann sind in 30 Jahren, sind das nicht mehr 2.500 Euro an Kaufkraft, sondern sind das nur noch 1.250 Euro an Kaufkraft. Und das ist halt dann nochmal wieder eine ganz andere Nummer. Da kann ich mir dann überlegen, also wenn ich denke, heute 2.500, das klingt gut, nehme ich. Dann ist aber zu wissen, okay, es sind eigentlich nur 1.250 an Kaufkraft, ist dann der Punkt, wo man doch denkt, ist vielleicht doch ein bisschen wenig.
Ist aber auch sehr traurig, also das ist ja jetzt schon traurig für mich, aber ich habe ja noch die Chance, noch zusätzliche Dinge abzuschließen oder so. Aber für jeden Rentner, jede Rentnerin, die heute in Rente geht, weiß ja, ich habe locker mal noch 20 Jahre zu leben, eher länger, weil wir haben ja Longevity-Studien jetzt hier und ich will 100 werden, dann habe ich ja noch 40 Jahre zu leben und in den 40 Jahren ist die gleiche Rente, die ich jetzt die ganze Zeit kriege, ja gar nichts mehr wert, das ist ja jetzt schon wenig. Jo.
Und die Rentenanpassungen erfolgen nicht anhand der Inflation. Also bei Arbeitnehmern ist es ja oft so, da gibt es Tarifanpassungen, dann wird mal wieder gestreikt, kennen wir alle, Bahn und so weiter, dann werden die Gehälter angepasst, die Renten werden alle paar Jahre mal angepasst und auch deutlich geringer. Also wir haben jetzt im letzten Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr hatten wir ja diese extrem hohe Inflationsrate von über 7%. Da sind die Renten marginal angepasst worden und die Jahre davor halt gar nicht. So, das heißt, Rentenanpassungen für die, die jetzt in Rente sind oder auch für die, die dann in Rente gehen, werden bis dahin nicht entsprechend aufgefangen werden. Also es wird nicht dazu kommen, dass wenn ich heute eine Rente habe von 2.500 Euro, dass ich dann in 30 Jahren eine Rente habe, die dann eine Kaufkraft von 2.500 Euro hat, sondern halt eben deutlich weniger.
Also das nutzt sich jetzt ab, was ich sage, weil wir das gerade eben schon hatten. Aber wir haben ja ganz offensichtlich viel größere Probleme als die Probleme, die uns aus blauer Seite im Moment überall suggeriert werden. Also das ist doch ein Riesenproblem. Wieso geht denn da keiner auf die Straße?
Weil Rentner wie Kinder keine Lobby haben. Es gibt keinen Verband, der sich für Rentner einsetzt und sagt, hey, hier die Rentnerinnen, die müssen doch mal ordentlich Geld, also die müssen doch mal genug
Aber
Geld
bekommen. Aber wir werden es alle sein.
Aber wir sind es noch nicht. Und dann gehen wir nicht mal auf die Straße. Und jetzt haben wir ja selbst genug eigene Probleme, für die wir vielleicht auch nicht auf die Straße gehen.
Dass die nicht auf die Straße gehen, stimmt nicht. Weißt du, wie viele Rentner ich jeden Tag in der Stadt sehe, die Flaschen sammeln?
Ja,
ja, das ist traurig. Die gehen leider schon auf die Straße. Dass die dann keine Kraft mehr haben, noch zu demonstrieren oder sich politisch zu engagieren,
verstehe
ich komplett.
Wir haben letztens über Rentenhöhen gesprochen. Also wie hoch ist die durchschnittliche Rente in 2024? Und ich erinnere mich, dass das für eine Frau im Westen 924 Euro sind. Also die Rentnerinnen heute bekommen, also die du da Flaschen sammeln siehst, bekommen ungefähr 924 Euro. Männer bekommen ein bisschen mehr, das sind 1.400 Euro. Und auch manchmal, das stimmt. Und wir sprechen davon, dass das noch die guten Jahre sind. Also die Leute, die jetzt in Rente gehen, die haben noch ein viel höheres Rentenniveau, als wir das haben werden. Also die bekommen prozentual von dem, was sie verdient haben, noch viel mehr Rente als wir. Und das sind schon niedrige Renten. Also da sind wir wieder bei dem Frauenproblem. Frauen arbeiten in Teilzeit oder eben gar nicht eine Zeit lang. Die haben dann halt noch weniger Rente. Aber selbst bei den Männern finde ich 1.400 Euro schon echt wenig. Wenn du überdenkst, dass die wahrscheinlich 40 Jahre gearbeitet haben.
Und jetzt packen wir die beiden mal zusammen, weil die sind nämlich ein verliebtes Ehepaar gewesen und die sind für immer zusammengeblieben. Dann haben die zusammen etwas mehr als 2.000 Euro. Da kannst du dir ja in Hamburg nicht mal eine Wohnung leisten.
Richtig.
Zumindest keine ordentliche.
Kannst du Glück haben, dass du seit 30 Jahren in der Wohnung wohnst, die immer noch 500 Euro
das
waren,
kostet, klappen.
Aber...
Ja. Eieiei. Oh, also nach dieser Folge brauche ich wahrscheinlich erstmal 3 Tage Burnout-frei oder sowas. Das ist ja eine grässliche Vision der Zukunft.
Schon irgendwie. Aber wir lösen sie nicht. Also es gibt leider keine Lösung. Das ist das, was mich immer so frustriert. Also die einzige Lösung, die es gibt, ist, dass der gern mehr haben möchte, mehr sparen muss, was bescheuert ist. Also dass wir wieder am untersten
Glied
des Systems anfassen.
Der
also das ist, wir machen immer marginalisierte Gruppen dafür verantwortlich, dass sie doch die Situation ändern müssen. Also Frauen, die geschlagen werden, sagen wir, dann geh doch. Ja, also statt auf den Mann einzuwirken, also in dem Fall auf die Regierung, sagen wir, dann musst du halt mehr zurücksparen. Also
es ist eine Form von Gewalt.
Ja, total.
Also einer Frau zu sagen, du bist jetzt hier alleinerziehend mit 2 kleinen Kindern und kannst nur in Teilzeit arbeiten, du sollst bitte noch was beiseite legen. Das ist doch schon die schwierigste Situation, die man handeln können muss. Und dann soll die doch bitte noch ein bisschen was beiseite legen. Haha, sehr witzig.
Total, da bin ich voll bei dir, dass das ungerecht und halt gewaltvoll ist. Total, ja. Aber ich als kleine Beraterin hier unten, habe da leider keine andere Möglichkeit, als zu sagen, okay, wir müssen was tun. Und dann, oder aber auch zu sagen, ich sehe, dass wir nichts tun können. Und dann kann ich nichts anderes tun, als zu sagen, du wirst am Ende die Grundsicherung.
Wollte ich gerade sagen,
das ist quasi das Bürgergeld für Rentnerinnen. Mhm. So, das tut mir total leid, dir das sagen zu müssen, aber es wird darauf hinauslaufen, weil das, was du sparen kannst, nicht reichen wird. Oder das, was du an gesetzlicher Rente bekommst, wird weniger sein, als du zum Leben brauchst. Das ist total gemein und unfair. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich diesen Job nicht 8 Stunden am Tag machen kann. Dann wäre ich auch schon längst im Burnout. Aber ja, es ist unfassbar. Deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung auf diese Arbeitsgruppe, aber auch nur ein bisschen, weil wir wissen seit 20, 30 Jahren, dass dieses System kaputt ist.
Ich habe eine Frage. Mir ist natürlich klar, dass das System in dem Moment nicht mehr funktioniert, wo einer oder eben eine Generation sagt, wir machen es jetzt nicht mehr mit, weil dann haben die Obersten ja kein Geld, also die oben gerade rauskommen in die Rente sozusagen. Also die aus dem Trichter jetzt hinausfallen, die jetzt in Rente gehen. Aber das wäre doch die Lösung des Problems. Also der eine komplette Generation lang müsste vermutlich der Staat aufkommen. Aber dann könnte man doch sagen, hey, ihr nehmt euer Geld für euch selbst. Also ihr kriegt das vom Arbeitgeber jetzt oder meinetwegen sogar der Arbeitgeber gibt das in einen Fonds oder irgendwas, in eine betriebliche Altersvorsorge, überhaupt in eine Altersvorsorge, verpflichtender Anteil oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin ja keine Politikerin, aber das hört sich für mich logischer an. Ich spare für mich selbst von dem Geld, das ich bekomme, vielleicht sogar verpflichtend und habe dann mein Geld am Ende.
Ja, und in vielen Ländern läuft es ja so. Also in vielen skandinavischen Ländern, in Holland, in der Schweiz ist es ähnlich, ist es so, dass alle einen prozentualen Teil ihres Einkommens einzahlen und am Ende bekommen alle das Gleiche raus. Also quasi wie eine Grundsicherung, die alle finanzieren. Also jeder weiß schon im Vorfeld, okay, ich werde das an Rente bekommen. Und jeder bekommt das Gleiche. Und wenn man darüber hinaus was machen möchte, muss man sparen.
Moment, jeder Rentner bekommt da das Gleiche. Also das ist egal, was du dein Leben lang verdient hast, aber es...
Und was du eingezahlt hast. Genau, du zahlst mehr ein, weil du mehr verdienst.
Ja.
So, aber die Frau, die wenig verdient, zahlt wenig ein, bekommt aber trotzdem, aber wie, keine Ahnung, 800 Euro.
Das heißt, du zahlst mehr ein, weil du mehr verdienst und alle kriegen gleich viel. Aber es bedeutet doch am Ende, dass wenn ich auf großem Fuß lebe, also ich habe ein großes Haus und das muss ich auch finanzieren, da kommt mal das Dach, da kommt mal eine neue Heizung, weil es eben einfach vielleicht auch schon 30, 40 Jahre alt ist, weil ich da schon immer drin lebe, dann kann ich das mir als Rentner nicht mehr so leicht leisten. Es sei denn, ich habe zusätzlich eine private Altersvorsorge gemacht, aber wir sind ja jetzt auch gar nicht im Ausland, wir können das auch weglassen.
Richtig, nee, das ist ein guter Punkt, aber da weiß ich von Anfang an, dass ich was machen muss. Das heißt, ich weiß, ich zahle in dieses System ein und ich weiß, ich kriege am Ende 800 Euro raus. Wenn ich weiß, das wird mir nicht reichen, kann ich ab dem Zeitpunkt, an dem ich arbeite, sagen, ich muss noch was zusätzliches machen.
Wenn ich das nicht kann? Dadurch, dass ich ja eh schon mehr bezahle, bin jetzt aber vielleicht kein Superreicher, sondern einfach nur ein Mensch, der einen guten Job hat, hab Glück gehabt, hab ein bisschen mehr Geld als andere.
Aber wieso sollte ich es dann nicht können?
Ja, weil der doch eh schon mehr zahlen muss als der andere. Der wenig
hat. Aber prozentual zahlt der ja genauso so viel.
Also es ist jetzt nicht so
also
viel.
Also es geht
mehr.
Jetzt nicht darum, dass jeder. Okay. Also ich meine, heute zahlt bis wieder zur Beitragsbemessungsgrenze in Deutschland auch jeder abhängig von seinem Einkommen.
Stimmt, hast natürlich recht.
Das heißt, ein Gutverdiener zahlt mehr als die Teilzeitkraft.
Aber es ist immer der gleiche Prozentsatz. Das schon.
Es ist immer der gleiche Prozentsatz, wobei man auch hier wieder sagen muss, in Deutschland sind natürlich sehr Gutverdiener, zahlen prozentual weniger. Wir haben eine Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, diese Rentenversicherung, von der ich vorhin sprach, diese 18,6%, 9,3% pro Arbeitnehmer, das wird nur bis zu einer gewissen Höhe gezahlt. Die Beitragsbemessungsgrenze liegt in 2025 bei, ich glaube, 8.125 Euro.
Das heißt, wenn ich mehr verdiene, muss ich nicht prozentual
mehr zahlen. Ich zahle dann nur meine Rentenversicherung, meine 9,3% auf diesen Maximalwert.
Weil ich ja am Ende auch immer nur 2 Rentenpunkte höchstens ansparen kann.
Genau.
Okay, insofern kann man das fair sehen, aber andererseits geht es dem Rentensystem ja offensichtlich katastrophal schlecht und man könnte vielleicht da... Es gibt ja eine Bewegung, hast du bestimmt auch mitbekommen.
Aber wenn ich mich noch kurz ergänzen, die Beitragsbemessungsgrenze liegt in 2025 bei 8.050 Euro pro Monat. Genau, also da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das fair ist. Also jemand, der 15.000 Euro verdient, zahlt genauso viel in die Rentenversicherung ein, wie jemand, der 8.000 Euro verdient. Ist das jetzt gerecht? Ja, das heißt, prozentual auf sein Einkommen gesehen, zahlt natürlich der jetzt 15.000 verdient, viel weniger. Der könnte sich das ja leisten. Ja, aber der kann sich trotzdem auch noch leisten, privat was zu machen. Also das ist der am Ende kein Problem haben wird.
Aber er kriegt ja auch nur 2 Rentenpunkte. Ja, ich gebe dir ja recht.
Also ja, genau. Ein schöner Gedanke, dass du denkst, in einer Generation wird der Staat komplett zahlen müssen. Also die Realität wird ja aussehen, dass eine Generation komplett, die werden viel einzahlen müssen und denen wird man irgendwann sagen müssen, ihr kriegt nichts mehr.
Und weißt du was, Helene? So. Ich glaube, dass wir die Generation sein könnten.
Nee, sind wir nicht.
Meinst du unsere Kinder?
Ich hätte gedacht, dass wir die Generation werden, aber dafür hätte halt irgendeine Regierung da mal rangemusst. Jetzt sind wir zu alt. Jetzt wird man uns kann man das nicht mehr zumuten. Wir können jetzt nicht in 25 Jahren das aufholen, was man in 45 hätte tun sollen. Also es wird auch nicht die Gen Z. Das wird die Generation unserer Kinder wahrscheinlich. Wenn sie es denn dann bis dahin hinkriegen oder weiter versuchen, Pflästerchen auf gebrochene Beine zu kleben.
Und deshalb hier mein Aufruf an alle Eltern. Überlegt euch, ob ihr für eure Kinder nicht jetzt schon was abschließt. Dann haben die es als Start in ihr Leben, wenn dann die Nachricht kommt, dass sie keine Rente kriegen werden, ein wenig leichter. Egal, ob es unsere Kinder oder die danach sind, hilft es ja den Kindern, die wir jetzt haben, wenn die was auf der hohen Kante haben und selber Kinder haben. Also es schadet ja in keinem Fall. Das Vermögen der Familie über Generationen anzuhäufen, schadet ja nie. Das sieht man ja auch. Ich finde gerade hier in Hamburg, das gibt's im Osten nicht, weil da hatte ja keiner Besitz. Aber hier im Westen sehe ich halt oft die Menschen, bei denen, und sei es nur ein schönes Haus in einer guten Lage, das kann dir ja keiner mehr wegnehmen, wenn du Besitz in der Familie hast. Also es kann man natürlich, aber im Normalfall, wenn alles normal läuft, ja nicht. Insofern finde ich es immer eine gute Idee, in die nächsten Generationen zu investieren. Klar nützt mir das jetzt nichts. So egoistisch bin ich aber nicht, weil ich habe ja meine Kinder auch lieb und will ja, dass es denen und ihren Kindern gut geht. Das sind ja gegebenenfalls meine Enkel und eventuell müssen die ja sogar in meiner Rente ein bisschen einspringen. Schadet ja nichts, wenn es denen gut geht.
Definitiv. Also das auf jeden Fall. Und aber auch, also nicht nur für die Kinder, sondern auch fürs eigene Leben, sich bewusst zu sein, dass das, was da an gesetzlicher Rente kommt, nicht reicht. Also nicht nur für die Kinder wegsparen, sondern vielleicht noch einen Schritt vorher für sich selbst auch fürs Alter vorsorgen. Im Wissen, das wird nicht reichen. Also so das was da kommt, wenn denn da überhaupt was kommt. Und die Frage ist, wie viel wird nicht reichen. Also das ist immer so mein Appell, seid euch bewusst, das reicht nicht. Tut was. Ja, was es dann am Ende ist, ob du sagst, eine Investition in Immobilien. Im Zweifel, ich hatte mal eine Kundin, eine junge Kundin, die hat eine Rentenversicherung abgeschlossen und die dann kurz danach widerrufen, weil sie gesagt hat, mein Vater, Beamter, by the way, hat gesagt, das lohnt sich alles nicht, ich soll mein Geld sparen und unter das Kopfkissen legen.
Ah ja, solche Leute kenne ich auch.
Kann ich mich drüber aufregen, aber im Zweifel ist auch das noch, also dann hat das Geld am Ende auch nur noch viel weniger wert, aber gut, aber es ist zumindest was beiseite gelegt.
Ja, also ich.
Das wäre so der Worst. Also das wäre besser als gar nichts zu machen, aber.
Die Grundbotschaft stimmt, Leute, spart. Also, und der zweite Schritt ist, überlegt euch gut, wie ihr spart. Aber da könnt ihr euch auch gerne vertrauensvoll an uns wenden. Da gibt es auf jeden Fall kleine Tipps und Tricks.
Oder einfach weiter zuhören. Dazu wollte ich nämlich Gute jetzt Idee. Noch kommen.
Ja.
Beziehungsweise nochmal drüber zu reden. Also, das ist immer die berühmte Rentenlücke, von der wir sprechen. Also zu sagen, was kommt denn aus der Rente wahrscheinlich mal raus? Welche Kaufkraft hat dann diese Rente, die da rauskommt? Und wie viel Geld möchtest du denn eigentlich haben? Ich frage meine Kunden immer, wenn sie heute in Rente gehen würden, wie viel Rente würden sie sich wünschen? So, das ist ein Wert, der liegt dann meistens ungefähr in der Höhe des Nettos, was man jetzt hat. Meistens ein bisschen weniger, weil man sagt, ja, okay, dann bin ich nicht mehr so aktiv und gehe nicht mehr so oft, fahre nicht mehr so oft in Urlaub oder so. Meistens ein bisschen weniger. Und das kann ich dann hochrechnen über das System. Das heißt, wir haben schöne Systeme, die mit Modellen arbeiten, die sagen, okay, wie viel Prozent Inflation haben wir in der Zeit? Das heißt, das Rentenniveau, was ich mir heute wünsche, wird dann hochgerechnet. Dann, okay, was kommt da raus am Ende an Rente? Was müsstest du jetzt heute zurücklegen, um diese Lücke zu schließen? Das ist quasi die Rentenlücke. Auch da wieder anhand von tausenden Prämissen. Welche Rendite setze ich an? Welchen Steuersatz setze ich an? So, das heißt, das ist am Ende nur eine Modellrechnung. Also die Rentenlücke sagt nicht, im Alter sieht es genau so aus. So, weil wir gar nicht wissen, wie diese Prämissen entwickeln. Aber das gibt eine ganz gute Indikation. So, bin ich da gut aufgestellt? Müsste ich noch was zurücklegen? Wenn ja, wie viel? Und wie lange soll das eigentlich reichen? Weil klar kann ich auch sagen, okay, das Geld, was ich jetzt anspare, da will ich immer nur von den Zinsen leben. Ich will, dass das Geld dann an meine Erben geht und ich lebe von den Zinsen. Dann muss man natürlich deutlich mehr zurücklegen, als wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte, dass das Geld 27 Jahre reicht. So, dann ist nichts mehr da. Dann habe ich einen Wertverzehr, so oder 30, 35, 15, weil ich glaube, ich lebe nicht so lange. Das sind ja Prämissen, mit denen dann das System rechnet. Und dann kommt daraus, was müsste man jetzt in welche Form der Altersvorsorge, das ist der nächste Punkt, zu dem ich komme, jetzt eigentlich zurücklegen, um diese Rentenlücke zu schließen. So, und diese Rentenlücke schließen, da sind wir jetzt quasi bei den verschiedenen Formen der Altersvorsorge, die es gibt. Wir unterscheiden in Deutschland das System in drei Säulen. Säule 1 ist die gesetzliche Rentenversicherung und die Rürup-Rente wurde im Rahmen des Alterseinkünftegesetzes 2005 eingeführt. Namensgeber ist der Wirtschaftswissenschaftler Bernd Rürup, der als Vorsitzender der entsprechenden Reformkommission fungiert hat.
Und da dachte er sich, nehmen wir meinen Namen.
Ja, genau. Ich meine, die letzte Regierung hatte, wie ich finde, eigentlich in ersten Ansätzen einen ganz guten Vorschlag zum Thema Rente und Fonds, was du vorhin gesagt hast, ne, so einen staatlichen Pensionsfonds. Das Ding hieß im Arbeitstitel Lindner-Rente. Also,
das machen sie gerne.
Lassen wir das mal so.
Ihre Namen verewigen.
Genau, bei der Rürup-Rente geht es hauptsächlich um eine Alternative für Selbstständige, die ja per se erstmal nicht in die gesetzliche Rente einzahlen. Das heißt, die können von der Rürup-Rente profitieren, die nämlich auch steuerbegünstigt ist, sagen wir es mal so. Also ich kann einen Teil der Beiträge steuerlich absetzen, noch ein paar Jahre. Also ich glaube, wir sind jetzt in 2025. Das heißt, ab diesem Jahr kann ich 100% der Beiträge steuerlich absetzen und muss aber auch einen Teil der Rente, also wenn ich heute eine Rürup-Rente beziehen würde, muss ich die versteuern und ab in ein paar Jahren muss ich auch 100% versteuern. Also gehen wir mal davon aus, dass jeder, der heute überlegt, eine Rürup-Rente abzuschließen, 100% der Beiträge steuerlich absetzen kann, aber er auch auf 100% der Rente am Ende eine Steuer zahlt. Warum jetzt als besonderes System? Bei Rürup ist es so, dass eine lebenslange Rente gedacht ist, also quasi wie wirklich als Gegenentwurf der gesetzlichen Rentenversicherung. Man kann sich also nicht das Kapital vorher auszahlen lassen. Es ist nicht vererbbar, es ist nicht übertragbar oder beleihbar. Das ist ein großer Nachteil, wie ich finde. Ein guter Vorteil ist aber wieder, dass man keinen Zugriff hat, während man anspart. Also angenommen, ein selbstständiger kleiner Handwerker, der jetzt in Insolvenz geht und da irgendwie jetzt die Schulden bedient werden müssen, das geht nicht. Also die Rürup-Rente bleibt sicher. Also die ist quasi Hartz IV sicher, da kommt man vorher nicht ran. Das ist wiederum ganz schön.
Ja, also das kommt immer ein bisschen drauf an, was wir von was für einer Gruppe Menschen man ausgeht. Aber da gibt es auf jeden Fall einige, die mir einfallen würden, bei denen das gut ist, wenn sie im sozialen Netz ja, nichts abgeben müssen.
Vielleicht greife ich vor, ist das immer die Frage, was ist mir wichtig? Sicherheit, Rendite, Flexibilität. Wenn ich das Geld möglichst flexibel haben möchte, dann ist Rürup keine Option. So, wenn ich aber sage, das ist okay.
Aber sicher ist es.
Sicher ist es.
Ja.
Halt nicht liquide. Ja. Und die Rendite ist auch ganz gut. Also je nachdem auch da, welchen Vertrag wählt man und so. Aber per se gibt es eine ganz gute Renditemöglichkeit. So, das war Schicht 1. Schicht 2 ist die Riester-Rente und die betriebliche Altersvorsorge. Über die betriebliche Altersvorsorge haben wir in Folge 28 schon gesprochen. Da würde ich da jetzt einfach mal drauf verweisen. Die steckt in Schicht 2, weil sie staatlich gefördert ist. Also da sparen wir ja Sozialversicherungsbeiträge, zahlen aber am Ende Steuer auf die gesamte Rente und Sozialversicherungsbeiträge. Riester ist auch in Schicht 2. Die Riester-Rente wurde in 2002 eingeführt als Teil der Rentenreform 2001 unter der Regierung von Gerhard Schröder. Und sie wurde vom damaligen Bundesarbeitsminister Walter Riester eingeführt. Das mit den Namen. Genau, da der Hintergrund ist, dass die Regierung damals erkannt hat, dass das gesetzliche Rentenniveau langfristig sinken muss, weil man mit dem Umlagesystem nicht mehr hinkommt. Also das gerät an seine Grenzen. Also immer weniger Junge, immer mehr Alte. Das, was ich eben schon gesagt habe, da hat man gesagt, okay, funktioniert so nicht mehr. Was müssen wir tun? Das heißt, man hat das Rentenniveau abgesenkt und hat gesagt, okay, liebe Bürger, dieses Rentenniveau beziehungsweise diese Lücke aufzufangen, müsst ihr jetzt bitte selbst was zurücklegen. Hier ist ein staatlich gefördertes Produkt, das da Riester-Rente heißt. Das heißt, man wollte quasi die Bürger stärker in die Eigenverantwortung nehmen. Es gibt Zulagen. Heute sind es 175 Euro Grundzulage pro Person und eine Kinderzulage von bis zu 300 Euro pro Kind. Die Beiträge können auch je nachdem steuerlich abgesetzt werden. Also es gibt Zulage oder Steuervorteil. Ja, aber auch da nicht in die Kritik. Dazu machen wir ja auch nochmal eine separate Folge. Also das ist Schicht 2. Und Schicht 3 ist die private Altersvorsorge. Also alles, was nicht staatlich gefördert ist. Das heißt, das kann ich nicht jetzt von der Steuer absetzen. Dafür zahle ich im Alter aber auch weniger Steuern. Und zwar sind auch so, vielleicht hat noch der ein oder andere einen Vertrag von vor 2004, den die Eltern damals gemacht haben oder so, diese Verträge sind steuerfrei. Das heißt, die Kapitalauszahlung oder die Rente, die da rauskommt, muss nicht versteuert werden. Dagegen hat aber ein Lehrer mal geklagt, hat gesagt, das ist ja total unfair, weil Rentner müssen nämlich auf ihre Pension Steuern zahlen. Er hat gesagt, das ist total unfair, dass ich jetzt, ich muss jetzt Steuern zahlen, nicht einmal Beamter, und die anderen, die da jetzt ihre Rentenversicherung haben, die müssen keine Steuern zahlen. Also hat er geklagt, hat gewonnen und jetzt sind Rentenversicherungsverträge ab 2004 steuerpflichtig mit dem Teileinkünfteverfahren. So heißt es offiziell, ich nenne es immer Halbeinkünfteverfahren, das ist oft gängig, weil nämlich die Hälfte der Erträge versteuert werden muss. Also im Prinzip ist das, was ich aus so einer Rentenversicherung bekomme, entweder als monatliche Rente oder als Kapital, setzt sich zusammen aus dem, was ich schon mal eingezahlt habe. Das habe ich schon mal versteuert, das ist also eh steuerfrei. Und aus dem, was ich an Erträgen erwirtschaftet habe. Und die Hälfte dieser Erträge muss ich quasi nachher versteuern. Schicht 3 der Altersvorsorge ist die am flexibelsten ist. Also das ist quasi jederzeit ein reiner Vertrag zwischen dir und der Versicherungsgesellschaft. Den kannst du also jederzeit rauf und runter setzen, wie du willst. Du kannst den kündigen, hat dann natürlich einige Nachteile, was Kosten und Steuern angeht oder so, aber das bleibt zu jeder Zeit dein Vertrag.
Aber das heißt auch, wenn ich in Insolvenz gehe, wird er angerührt?
Ja,
okay.
Der ist nicht insolvenzsicher. Mhm. Genau, und das sind jetzt die Möglichkeiten, die man hat, um quasi die eigene Rentenlücke zu schließen. Also das System wirft dann aus, wie viel müsste ich jetzt in welcher Form der Altersvorsorge zurücklegen, um meine Rentenlücke zu schließen. Ehrlich gesagt habe ich bis auf eine Kundin, die sich da schon lange mit beschäftigt hat und die jetzt auch in den nächsten 10 Jahren in Rente gehen wird, noch keine Kundin, keinen Kunden erlebt, der keine Rentenlücke hatte oder hat. Die ist mal unterschiedlich groß. Oft ist es auch so, dass man viele Dinge ja nicht einbeziehen kann. Also ich habe Kunden, die sagen, ich werde irgendwann von meinen Eltern 2 Wohnungen erben, die dann vermietet werden können. So, da ist dann halt die Frage, rechnen wir das mit ein? Wenn ja, in welcher Höhe? So, aber oft sind da ja noch Dinge, die noch passieren, bis man in Rente geht, die dann diese Lücke vielleicht auch kleiner machen.
Nehmen wir ein praktisches Beispiel, nehme mich. Was würdest du sagen? Du kennst mich, du kennst mein Leben, du weißt, ich bin 40, jetzt fast, noch nicht ganz. Also wir wollen ja nicht, ne, vorweggreifen, ich bin 39. Was würdest du sagen, sollte ich auf der hohen Kante haben, um... Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Nee, dafür gibt's das System. Okay. Das ist das Schlimme, wenn da draußen irgendwelche Leute auf Social Media behaupten, keine Ahnung, in 2 Minuten zur Rentenlücke. Das ist einfach viel zu kurz gesprungen, weil dafür stecken da eine Menge Prämissen drin. Und deswegen macht's das System und nicht ich händisch. Weil dafür sind da viel zu viele Prämissen, die berücksichtigt werden müssen und können. Und wie werden sie eigentlich berücksichtigt und so. Das kann man nicht sagen. Und im Prinzip ist dann auch wieder die Frage, also auf der hohen Kante haben, wie lange sollen das Geld reichen?
So, ja, und wie viel, also, wie viel muss es im Monat sein?
Richtig. Ne?
Mit wie viel will ich leben?
Und auch, will ich eine monatliche Rente, die halt wirklich immer gezahlt wird? Also ich kriege jeden Monat meine 500 Euro. Wenn ich aber irgendwann
sage,
so...
nehme ich mir weg, was ich brauche.
Ja. Genau, oder zahle ich es mir selbst aus, weil ich sage, vielleicht ist mal die Waschmaschine kaputt oder das Auto oder ich will doch noch einen größeren Urlaub machen. Das ist dann ja auch mal die Frage. So, also von daher, nee, das kann ich pauschal auf keinen Fall beantworten. Also genau, das war mein Gedanke, einmal so einen kurzen Rentenritt zu machen. Also wir haben schon viel darüber gesprochen, dass gerade Frauen, die in Teilzeit arbeiten, ein großes Problem haben mit der Rentenlücke, eben weil sie nicht so viele Entgeltpunkte erarbeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und ich habe noch 5 Tipps.
Okay, hau raus. Finde ich gut.
So, das erste wäre, mal in die Renteninformation reinzugucken. Also die kommt... nachdem man 5 Jahre eingezahlt hat, jedes Jahr von der Rentenversicherung und da mal reinzugucken, was steht denn da eigentlich? Wie viel Rente habe ich schon erarbeitet? So was würde ich jetzt heute kriegen, wenn ich nie wieder einzahle. Was steht da drauf? Wie viele Entgeltpunkte ich erarbeitet habe? Oft kriegt man nochmal so eine detailliertere Aufstellung, was wie wann eingezahlt wurde. Die auf jeden Fall auch mal anschauen und gucken, ob das alles passt. Also meine Mutter ist gerade in Rente gegangen, da haben wir irgendwann mal diese Information geprüft. Da waren zum Beispiel Kindererziehungszeiten und so gar nicht drin.
Ja, habe schon gehört, dass man das immer gut prüfen soll.
Genau, also passt das oder fehlt da irgendwas? Ist da irgendwie ein Arbeitgeber unter den Tisch gefallen, wie auch immer, wo aber eingezahlt wurde?
Gibt es da Meldefristen oder kann ich auch in dem Moment, wo ich meine Rente kriege, das immer noch beantragen?
Das kannst du auch noch machen. Genau, okay. Macht aber Sinn, das vorher zu machen. Wäre auch ein großer Appell an die Mütter. Ihr bekommt für Kinder 3 Jahre Erziehungszeiten, also 3 Entgeltpunkte für jedes Kind, das geboren ist, egal ob ihr gearbeitet habt oder nicht. Das müsst ihr aber beantragen. Da gibt es einen Link, den packen wir euch da auch nochmal in die Shownotes. Da haben wir auch in der Teilzeitfalle schon mal drüber gesprochen. Folge 36 haben wir darüber gesprochen, da ist der Link auch schon mal drin. Also das müsst ihr beantragen. Genau, also Renteninformationen anschauen, dann Rentenlücke ausrechnen lassen. Da gibt es Rechner online, die das machen, wo man, glaube ich, auch nichts für zahlen muss. Da ist immer die Frage, welche Prämissen nehmen die, aber vielleicht für die erste Indikation ganz gut. Wer es genauer haben will, meldet sich gerne. Also Rentenlückenberechnung machen wir quasi kostenlos. Bucht euch einen Termin, sucht schon mal die Sachen raus. Also da brauchen wir die gesetzliche Renteninformation und alles an Infos, was ihr noch aus zusätzlichen Verträgen habt. Also habt ihr schon eine betriebliche Altersvorsorge, habt ihr eine Riester, dann brauche ich da die Daten, um das quasi einrechnen zu können, was kommt da schon an Rente raus. Jetzt, da haben wir auch in der Folge zur betrieblichen Altersvorsorge drüber gesprochen, schaut mal, was euer Arbeitgeber anbietet. Also ab einem Zuschuss von 18-20% lohnt sich das wirklich, eine betriebliche Altersvorsorge zu machen. Also vielleicht gibt der Arbeitgeber ja auch einen Festzuschuss, ja, 50 Euro, 100 Euro und ihr müsst nur 20 Euro selbst einzahlen oder so. Dann ist das auf jeden Fall eine low-hanging food, wie man immer sagt, die man schnell mitgeben kann.
Dazu haben wir in Folge 28 die betriebliche Altersvorsorge leicht erklärt. Nochmal ein bisschen was mehr, falls euch das interessiert und wie ihr euren Chef ansprechen könnt. Und dergleichen kann man da auch nachhören.
Ja, und dann, was kann ich jetzt doch auf 5 kommen, wäre der nächste Tipp. Tipp 4 wäre auf jeden Fall anzufangen. Also fangt auch gerne mit einer kleinen Summe an und am Ende, ob es eine Rentenversicherung wird oder ein ETF-Sparplan. Dazu will ich hier auch nicht näher eingehen. Das hat steuerliche Vor- und Nachteile. Also beides, das eine hat kostentechnische Vor- und Nachteile. Kann beides sinnvoll sein, muss man sich anschauen. Aber wenn ihr mal überlegt habt, was es sein soll, dann einfach anzufangen. Auch gerne mit kleinen Beiträgen. Es müssen nicht 100, 200 Euro sein. Ja, aber einfach schon mal anzufangen, weil durch den Zinseszinseffekt lohnt sich das hinten raus. Und der letzte Tipp wäre, sich einfach weiter zu informieren, Schritt für Schritt. So, welche Möglichkeiten gibt's? Also, okay, betriebliche Altersvorsorge, macht Riester für mich vielleicht Sinn oder nicht? Macht Rürup für mich Sinn oder nicht? Ist es der ETF-Sparplan oder eine Rentenversicherung oder beides? Also da einfach dran zu bleiben und das immer wieder zu machen. Ich habe es jetzt mit einer Kundin gemacht, da haben wir Die hatte ich übernommen von einer anderen Kollegin. Dann haben wir eine Rentenlückenberechnung gemacht. Jetzt 2 Jahre später nochmal quasi mit dem, was wir getan haben, nochmal weitergeprüft und gesehen, ist die Lücke größer oder kleiner? Müssen wir noch was tun? Sind wir auf einem guten Weg? Und auch da, also durchaus alle 3 bis 5 Jahre sich das nochmal anzuschauen, zu sagen, bin ich da jetzt auf einem guten Weg? Oft ändern sich die Rentenziele. So, dann sagt man, ja, 1.500 Euro reicht, weil man gerade so viel verdient. Und 5 Jahre später verdient man aber schon deutlich mehr und sagt, nee, 1.500 würde mir nicht mehr reichen, ich brauche jetzt 2.000 Euro Rente. Was dann natürlich auch wieder einen Einfluss auf die Rentenlücke hat und auf das, was ich zurücklegen müsste. Also da quasi kontinuierlich dran zu bleiben. So, das war's von mir.
Wow.
5 Tipps.
Ich verspreche, dass wir das Thema auf jeden Fall nochmal behandeln werden. Besonders Riester, Rürup? Spricht mal so aus. Ich höre es immer nur, ich muss es nie sagen. Werden wir auf jeden Fall alles nochmal aufgreifen hier im Podcast. Dazu wird nochmal was folgen. Und natürlich auch immer Altersvorsorge, nachhaltiges Investieren und so weiter. Das kann man da alles gut nochmal anhören, beziehungsweise manches wird das noch kommen. Wir haben hier ein paar Folgen genannt. Wenn du dich da mehr informieren willst, dann kannst du da reinhören. Ansonsten findest du jetzt ab jetzt auch in allen Folgen unseren Linktree. Da kannst du Termin bei Helene buchen, da kannst du auf unsere Website gehen und mit anderen Leuten Termine buchen und dergleichen. Und auch auf Instagram und auf allen anderen sozialen Medien sind wir vertreten. Da könnt ihr uns anschreiben, da könnt ihr eure Fragen stellen. Und manchmal behandeln wir die dann auch im Podcast, wie in unserer Q&A-Folge zum Beispiel.
Danke, Anja.
Helene, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Dankeschön. Ich bin im Bilde und nehme das mit und bin etwas desillusioniert. Aber ich habe Gott sei Dank noch ein paar andere Bausteine in meiner Rente. Aber ja, nicht so schön.
Das stimmt. So, tschüss.
Ach, tschüss.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard Viktor Emil Nordpol Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.